es braucht, glaube ich, schon sowas wie eine Gegenpolarisierung gegen diesen autoritären, neoliberalen Kulturkampf. Also wir kommen nicht weiter, wenn wir all diese umkämpften Themen, wie jetzt beispielsweise auch Transrechte, Kampf gegen Transfeindlichkeit, Rassismus, die Frage von Bleiberecht für Geflüchtete, wenn wir diese Themen einfach aussparen, sondern ich glaube, es braucht dazu eine sehr offensive Ansage, in welcher Art von Gesellschaft wir eigentlich leben wollen.
Perspektive, die eben Identitätspolitiken und Klassenpolitiken nicht gegeneinander ausspielt, sondern eben davon ausgeht, dass sich diese Dinge in unserem Leben so verschränken, dass wir sie nicht getrennt voneinander denken können. Und ich denke, dass so eine Perspektive auch mehr Potenzial hätte als das, was ich gerade als linke Politik wahrnehme, die sich eigentlich sehr klein kocht in der Angst, was falsch zu machen. Und eigentlich würden wir uns einen großen Gefallen tun, stärker an Erzählungen zu arbeiten, wo wir alle andocken können und wo wir gemeinsam eine Perspektive entwickeln können.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Ich freue mich, dass ich diese Woche Lia Becker und Atlanta Ina Bayer bei mir zu Gast habe. Die beiden engagieren sich seit vielen Jahren für eine Verbindung von queeren Perspektiven und auch Antikapitalismus, woraus nun der Sammelband Bite Back entstanden ist. Wie sich eine linke Politik machen lässt, die queere Kämpfe und Klassenkämpfe verbindet, das ist heute wichtiger denn je. Denn mit dem Aufstieg der Rechten sehen wir ja, dass sich Kulturkampf gegen Queers und Transpersonen mit einem Klassenkampf von oben verbinden. Ich denke mal, Trump und seine Tech-Bros, die stehen da recht anschaulich für so eine Politik, die Antifeminismus und Politik für Reiche verbindet. Ja, wie sich da zurückbeißen lässt, darüber spreche ich mit Lia Becker und Atlanta Ina Bayer in den kommenden anderthalb Stunden. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ihr hört den Dissens-Podcast. Lia und Atlanta, erstmal schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich wirklich, dass ihr hier seid. Wir wollen über die Verbindung von Queer und Klasse sprechen, etwas, das nicht selbstverständlich ist. In linken Diskussionen kann man, glaube ich, sagen, fehlen queere Stimmen und Transstimmen oft. Den Punkt macht ihr zumindest auch in eurem Buch. Und gleichzeitig kommen natürlich in Diskussionen um liberale Geschlechterpolitiken, Klassenverhältnisse zu kurz. Eine Verengung, die wir auch hier im Podcast immer wieder thematisiert haben, zum Beispiel zuletzt mit Friederike Bayer, mit ihrer Idee von einem materialistischen Queerfeminismus, der eben Klasse und Queer zusammendenkt. Und euer Buch Bite Back, das geht genau auch in diese Richtung, ist ein wichtiger Beitrag, finde ich, in der Diskussion. Ihr widmet euch da recht konkret dann auch queeren Klassenerfahrungen, also unter anderem der Diskriminierung in der Arbeitswelt von Queers oder auch dem höheren Risiko von Armut und Erwerbslosigkeit betroffen zu sein. Für den Einstieg würde ich gerne mal fragen, Atlanta, was sind denn aus eurer Sicht eigentlich die Gründe, dass es so wenig gelingt oder nicht gut genug, diese Lebenserfahrungen von Ausbeutung im Kapitalismus und auch Queerfeindlichkeit zusammenzudenken?
Also ich würde die Frage gerne erstmal ein bisschen weiten. Und es ist auch die Frage, wie weit wir zurückgehen wollen, weil es sehr stark mit Vorstellung von Klasse zu tun hat. Und wir könnten zurückgehen bis zu Marx ins 19. Jahrhundert und die Vorstellung von Klasse und Proletarierinnen, die damals entworfen worden sind, die halt bestimmte Teile, die wir auch zur Arbeiterinnenklasse zählen würden, quasi abgespalten haben. Also ein Begriff von Marx wäre das Lumpenproletariat oder auch das Verständnis von Prostitution als Zeichen gesellschaftlichen Verfalls oder Verfall des menschlichen und Entfremdung im Kapitalismus. Wenn wir sozusagen auf die Gruppen schauen, zu denen wir ja auch gearbeitet haben oder um die sich halt unser Buch auch dreht, dann würde ich sagen, dann sind da halt bestimmte Gruppen sowieso schon von Vorstellungen von Arbeiterinnen ausgeschlossen. Und das betrifft aber nicht nur Queers, sondern auch beispielsweise schwarze Personen. Also wenn wir zum Beispiel uns gerade die Black Lives Matter Proteste anschauen, die in den letzten Jahren viel besprochen worden sind, dann gibt es auch immer wieder Theoretikerinnen oder Aktivistinnen, die problematisiert werden, dass es so eine Trennung zwischen Feldern gibt. Also dass halt, da springen wir dann zu einem anderen Punkt, warum es so schwierig ist, diese Sachen zusammenzudenken, dass quasi viele Kämpfer sich halt eher um Identität versammeln und halt aber sich über die Zeit auch auseinanderdividiert haben, als hätte das nichts miteinander zu tun. Und ich habe jetzt Black Lives Matter mal als Beispiel rausgegriffen, weil zur Klassenerfahrung auch sowas wie Gewalt beispielsweise zählt oder Ausbeutbarkeit. Und diese Probleme können wir uns dann halt eher auch aus den Lebenslagen von Leuten heraus anschauen. Also sowas wie Polizeigewalt ist eine Klassenerfahrung, die nicht alle Menschen gleichsam trifft, sondern Menschen, die halt auf eine bestimmte Art und Weise vulnerabel gemacht werden. Genau, was ist die Vorstellung von Geschlecht? Also wie werden sozusagen Erfahrungen von Menschen überhaupt eingelesen über ihre Geschlechtlichkeit als Klassenerfahrung? Da wäre zum Beispiel die Friederike, die halt so materialistischen Queerfeminismus arbeitet, da ist das so ein Feld, dass das halt auf eine Art betrachtet worden. Also es gibt sozusagen, kurz gesagt, sowas wie eine Ausdifferenzierung von politischen Feldern, die es ohnehin schon erschweren, diese Themen zusammenzudenken. In den Erfahrungen der Menschen lassen sie sich aber nicht trennen. Also man kann ja nicht einen bestimmten Anteil aus sich herausschneiden und sagen, ich bin queer und deswegen ist mein Feld das der queeren Politiken, weil ich gehe ja auch arbeiten oder bin arbeitslos, von Prekarisierung betroffen. Und dann erfordert das eigentlich so ein Umdenken. Das ist so ein Punkt. Ein anderer Punkt könnten wir halt gucken, also halt innerhalb der Linken ist es vielleicht auch so eine lange Phase der Haupt- und Nebenwiderspruchsdebatten, die sich halt nie vollständig aufgelöst haben. Da würde ich jetzt, ich glaube, da wissen alle, was gemeint ist. Und dann würde ich noch einen weiteren Punkt machen, der aus queeren Theorien halt öfter mal auch erwähnt worden ist. Und das ist halt auch die Entwicklung von queeren Politiken. Und da gibt es eine Kritik daran, dass genau einerseits sozusagen für die Linke so Fragen von Geschlechtlichkeit, Sexualität immer so eine Randbedeutung gespielt hat, die man nicht thematisieren muss, weil der Kern sozusagen was anderes gibt es ja auch innerhalb queerer Politiken über die Zeit Verschiebungen. Und Lisa Duggan zum Beispiel, die halt auch für den Begriff der Heteronormativität verantwortlich zeichnet, die hat sich beispielsweise so einen längeren Prozess angeschaut vom Entstehen queerer Politiken. Also wenn wir nochmal in die 70er oder 60er Jahre zurückgehen, Zeit der sozialen Bewegung, da kommt das ja auch her, und sich anguckt ihre zunehmende Institutionalisierung über die Zeit. Also dass sich halt in den 80er Jahren vermehrt Verbände und Organisationen gegründet haben, die dann halt in den 90er Jahren anfingen, federführend zu werden oder halt sozusagen die, die wahrgenommen werden mit ihren Positionen. Und da gibt es halt eben auch viel Kritik daran, dass in dieser Form von einer hegemonialen queeren Politik, wenn wir sie mal so nennen wollen, oder den dominanten Stimmen, die sich da durchsetzen können, eine Trennung vorgenommen wird zwischen allen Fragen, die die sexuelle Orientierung betreffen und Fragen, die eigentlich noch daran hängen. Und so würde ich sagen, dass diese Trennung, warum das so schwer zusammenzudenken ist, eigentlich von beiden Seiten kommt. Einerseits von einer Engführung queerer Politiken beziehungsweise einem bestimmten Teil an Menschen da drin, die sehr, sehr viel Deutungsmacht haben, was das bedeuten könnte. Und andererseits einem Desinteresse auf Seiten der Linken, das als ein Thema wahrzunehmen, was eigentlich wichtig wäre für die Linke. Es ist eigentlich auch eine Frage von so tradierten Narrativen, ne? Und halt so ist auch die Frage, was ist eigentlich unser Queer-Verständnis? Und mir ist immer ganz wichtig, ich habe irgendwie auch ein Unbehagen mit dem Begriff Queer, wenn er so in Identitätspolitik geht, weil ich selber eigentlich immer so eine Mischung, also sozusagen ich verorte mich in diesem Feld und es ist ja auch, also ich lebe ja so und zugleich bin ich auch immer sehr identitätskritisch und eigentlich geht es mir halt immer auch um eine Aufhebung dieses Kategorischen da drin. Genau, also uns geht's halt mit dem Queer-Begriff oder so wie ich queer verstehe, eigentlich auch immer um so ein Durchkreuzen tradierter Narrative mit der Idee zu versuchen, sie anders zu denken, um halt Verbindungen zu schaffen. Genau, und halt war mal bei einem Vortrag von Gayatri Spivak, die war mal in Berlin auf einer Marx-Konferenz und die hat die Ansprachepolitiken der Linken problematisiert. Und wer wird eigentlich als Klasse verstanden? Und sie macht es halt aus einer postkolonialen Perspektive, also sozusagen auch mit dem nationalstaatlichen Denken über Klasse, dass es nicht nur der weiße Industriearbeiter ist, sondern das Proletariat einer Gesellschaft, das aber völlig negiert, wie die Arbeitsteilung funktioniert und wer eigentlich miteinander verbunden ist und wer das Proletariat eigentlich ist. Also sie hat ja viel zu so indischen Landarbeiterinnen beispielsweise auch gearbeitet. Genau, und halt so, uns geht's auch darum, einfach nochmal das Bild von Klasse ganz anders aufzumachen, eigentlich in der Perspektive der Solidarität. Genau, nämlich eigentlich so diese Trennungen irgendwie versuchen, durch die Etablierung anderer Narrative zu überwinden. Und das machen auch ganz viele Autorinnen mit uns. Genau. Mhm.
Ja, super spannend, Atlanta. Danke dir für die einführenden Worte. Ich glaube, wir wollen nachher auch noch tatsächlich über die Engführung queerer Politiken vielleicht in so liberalen LGBTIQ-Politiken sprechen. So, ich fand es ja da ja spannend auch, ich glaube, es war der vergangene CSD, wo dann Kritik an der Teilnahme der FDP laut wurde, ne, mit ihren neoliberalen Ideen und auch Sparpolitiken, die am Ende ja auch Queers betreffen, ne, diese klassenpolitische Dimension da. Und dann dieser Aufschrei, ja, wie könnt ihr uns, ne, wir sind doch irgendwie voll für Queers und so weiter ausschließen, so, aber ja, vielleicht muss man genau diese Punkte dann auch ansprechen und da auch eine Kritik geben und den Grenzen liberaler LGBTIQ-Politiken stark machen. Wollen wir gerne nachher drüber sprechen. Vielleicht bleiben wir jetzt erst nochmal bei der Queer- und vielleicht Transblindheit von linken Diskursen, weil ihr das ja auch in eurem Buch so stark macht, unser Verständnis von Klasse. Und da hast du schon ein bisschen was angedeutet, wo es auch historisch herkommt, so diese Vorstellung von männlichen Fabrikarbeitern, ne? Mhm. Also diese Vorstellung von Klasse, die wir haben, um queere Perspektiven zu erweitern, beziehungsweise in euren Worten, wie es im Buch sagt, den Klassenbegriff queer anzueignen. Und in eurem Sammelband, da vereint ihr 25 AutorInnen zum Thema, die über Lohnabhängigkeit aus queeren und Transperspektiven schreiben. Das sind super verschiedene Themen und Perspektiven, vollkommen klar. Lia, vielleicht können wir aber nochmal drüber sprechen, welche Lücke ihr damit füllen wollt. Denn so eine intersektionale Klassenpolitik, die ist ja auch in linken Diskursen und Politik nicht geteilte Basis so. Ihr schreibt davon, dass selbst wenn irgendwie das Prädikat verbindend davor geklatscht wird, wie das wahrscheinlich Leute irgendwie dann heute auch häufig machen, dass dann trotzdem immer noch queere und Trans-Erfahrungen zu kurz kommen. Also Lia, vielleicht kannst du mal beschreiben, welche Lücke da ihr mit eurem Buch Bite Back füllen wollt. Und das wirft ja vielleicht auch so ein bisschen Licht auf die Entstehungsgeschichte dieses Sammelbandes.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, die Lücke, die wir schließen wollen, ist genau die, die du angesprochen hast. Im Prinzip eine intersektionale Klassenperspektive. Und da haben wir natürlich nicht bei Null angefangen, sondern wir können uns ja auf ganz, ganz viele Jahre und Jahrzehnte beziehen, in denen das auch immer wieder in queer-feministischen, queeren Kontexten auch diskutiert wurde, auch in antirassistischen, queeren Kontexten. Trotzdem hatte das Buch, sag ich mal, einen ganz konkreten Kontext, in den es eingreifen wollte. Also wir haben mit dem Buch quasi angeknüpft an eine Veranstaltungsreihe, die Atlanta Katharina, unsere dritte Mitherausgeberin und ich 2019 organisiert haben, also vor der Pandemie, die an unterschiedlichen Orten in Berlin stattfand, beispielsweise im Aquarium, im Südblock, im Schwulen Museum, im Sonntagsclub und den Titel beziehungsweise Klasse hatte. Das heißt, wir wollten auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass Klasse eben das ganze Leben betrifft, dass es nicht nur um Erfahrungen in Lohnarbeit geht, sondern es um das ganze Leben geht, um die sozialen Beziehungen, um die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, um Gefühle von Wut, um traumatische Erfahrungen, um Hoffnungen, also so eine Perspektive. Und gleichzeitig war es eben eine Intervention in das, was du auch gesagt hast, diese Diskussion um verbindende Klassenpolitik, die ja erstmal, würde ich sagen, ich war daran ja selber beteiligt, bin in der Linkspartei aktiv, dass dann diese Diskussion um verbindende Klassenpolitik, die ja erstmal einen Fortschritt insofern dargestellt hat, aus meiner Sicht, dass sie eben auch dazu aufgerufen hat, diese Heterogenität der Arbeiterinnenklasse, die ja eben breit zusammengesetzt ist, in den Blick zu bekommen und aber auch Klassenkämpfe, feministische und antirassistische Kämpfe solidarisch aufeinander zu beziehen. Aber dieser Anspruch, der ist halt nur teilweise eingelöst worden. Und ich glaube, ein Problem ist, viele Erfahrungen von Differenz blieben außen vor. Das ist ja kein Zufall, sondern das ist genau die Reproduktion sozusagen von dieser sage ich mal, auch strukturellen Ignoranz, die es gegenüber Machtverhältnissen von Rassismus, Heteronormativität, Transfeindlichkeit gibt. Und dem Verbindenden fehlte ein bisschen auch das Verstehen von Differenz, also das Ausgehen von den unterschiedlichen Erfahrungen. Mhm. Und in unserem Buch ging es ein bisschen, würde ich sagen, um eine doppelte Intervention, nämlich das Queere in der Klassenfrage oder in den Klassenfragen sozusagen sichtbar zu machen, genau wie du halt gesagt hast, über so ein Kaleidoskop von Erfahrungen, also was bedeutet es, von prekärer Gesundheitsversorgung betroffen zu sein, wie ist es auf dem Berliner Wohnungsmarkt beispielsweise, viele andere Erfahrungen und gleichzeitig aber auch Klasse auch zu queeren. Dabei geht es auch um eine Kritik an liberalen Identitätspolitiken, denn in den liberalen LGBTIQ-Politiken, die ja sich so rund um so Vorstellungen von Anerkennung, Gleichstellung, Diversity organisieren, da wird eigentlich der Status quo, in dem wir leben, also der Status quo in dieser heteronormativen und rassistischen Klassengesellschaft, nicht mehr in Frage gestellt. Mhm. Und deswegen haben wir das Buch auch so ein bisschen Bite Back genannt, aus verschiedenen Gründen, um in diese Verhältnisse sozusagen rein zu intervenieren, aber auch ausgehend von der Vorstellung, dass uns sozusagen Klassenkampf sozusagen von oben auch durch die Verhältnisse heraus quasi aufgenötigt wird. Also wir müssen zurückbeißen, wenn wir unser Leben verbessern wollen. Die Stichworte dafür sind klar: Gesundheitsversorgung, Gentrifizierung, Verdrängung und Zerstörung von queeren Räumen und Projekten, aber natürlich auch die Klimakrise, die ja auch mit Klassenfragen zu tun hat. Also aus unserer Sicht wird uns sozusagen Klassenkampf auch ein Stück weit aufgenötigt. Und unsere Autorin Yishai Gabash hat in einem Interview für das Buch ganz schön gesagt, es gibt eigentlich genug Reichtum, um alle zu ernähren, um gute Wohn- und Gesundheitsversorgung zu bieten. Aber gleichzeitig geht es halt im Kapitalismus um den unbegrenzten Wachstum und um Profitmaximierung. Also eigentlich ist es schwer zu übersehen, warum Klasse in diesem historischen Moment auch entscheidend ist für queere und Transpolitik, sagt Yishai. Also das ist sozusagen so einerseits dieses Bite Back. Und dann ging es aber natürlich auch um diese Diskussion in linken, aber auch sozialdemokratischen und liberalen Diskursen, dass eben Klasse immer wieder gegen Identität sozusagen ausgespielt wird. Also diese ganze Diskussion Klasse versus Identität, das ist ja eine einzige Sackgasse. Das ist aus meiner Sicht ein rechter Diskurs, der sozusagen dazu dient, schon vorhandene Spaltungen, Machtverhältnisse, Ignoranzverhältnisse sozusagen systematisch zu verstärken und dabei indirekt sozusagen auch noch den linken Kräften in ihrer Gesamtheit sozusagen Schuld an dem Erfolg sozusagen neoliberaler oder dem vermeintlichen Erfolg neoliberaler Politik zu geben. Also gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, von einem zunehmend autoritären Kapitalismus, ist es eigentlich wichtig, Bilder von prekärem Leben zu entwerfen, so hat Atlanta das mal formuliert, die mehr Gegenwert ermöglichen, statt halt diese Spaltung sozusagen immer noch zu verstärken. Also um eine unwahrscheinliche Solidarität, die erst hergestellt werden muss, eine Solidarität, die immer auch über Grenzen hinweggehen muss. Und ich glaube, das ist sozusagen ein bisschen so die Intervention, die wir mit dem Buch versucht haben. Und die intersektionale Klassenperspektive, die entsteht, glaube ich, aus den verschiedenen Beiträgen, aber das ist auch kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es ist mehr eine Intervention, dass es eben notwendig ist, an diesen intersektionalen Klassenperspektiven zu arbeiten. Mhm.
Ja, super spannend. Genau, wir wollen nachher auch noch natürlich über einen autoritärer werdenden Neoliberalismus, aber auch die autoritäre Rechte sprechen, wo ja Transfeindlichkeit und Klassenkampf von oben sich ja auch verbinden und wo sich auch die Frage stellt, okay, was halten wir dem entgegen? Wie entwickeln wir solidarische Politiken? Vielleicht können wir jetzt aber mal auf genau das schauen, was ihr in eurem Buch so schön macht, nämlich eben die Diskussion um Working Class oder unser Bild von Working Class und den Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnissen im Kapitalismus, das eben um queere und Transperspektiven zu erweitern. Mhm. Und ein ziemlich großer Teil eures Buches widmet sich eben queeren Lebenserfahrungen in der Klasse von Lohnabhängigen, um da unterschiedlichste Formen von Gewalt sichtbar zu machen. Und vielleicht muss man auch erstmal klipp und klar sagen, so die meisten Queers sind halt auch einfach Lohnabhängige. So. Und nicht irgendwie, auch wenn dieses Bild vielleicht manchmal entsteht, dass das abgehobene Themen seien und dieses Bild bedienen auch manche Linke, aber die meisten Queers sind halt einfach auch Lohnabhängige und erleben da halt aber besondere Facetten an Diskriminierung und Unterdrückung als Lohnabhängige. Zum Beispiel bei Job- und Wohnungssuche, in der Schule, am Arbeitsplatz. Ich habe mir nochmal die Statistiken angeschaut, sind häufiger von Erwerbslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit, von Altersarmut betroffen. Es gibt ganz spezifische Hürden bei der Gesundheitsversorgung oder auch Diskriminierung bei der Gründung von Familien. So, ne? Vielleicht könnt ihr einmal ein bisschen schildern, zum einen allgemein, wie sehr sind lohnabhängige Queers von Unsicherheit in ihren Arbeits- und in ihrem Lebensalltag betroffen? Und vielleicht könnt ihr das auch mal anhand von ein, zwei Beispielen aus eurem Buch vielleicht mal ganz konkret machen, was ihr euch da anschaut oder was sind Beiträge, die dann Schlaglicht auf dieses Thema werfen.
Ja, gerne. Es wird auch ein bisschen in der queeren Diskussion davon gesprochen, dass es eigentlich sowas wie ein queeres Prekariat gibt. Das ist ja so ein Begriff, der aus der kritischen Sozialforschung sozusagen kommt. Aber eigentlich muss man sagen, dass in den meisten Forschungen eben so Lohnarbeitsrealitäten, da wo viele Queers arbeiten, beispielsweise in Bereichen der sozialen Dienstleistungen, Pflege und Assistenz, Gastronomie, aber auch informell oder prekär im Bereich Reinigung, aber auch durchaus Personen. Ich habe eine Person interviewt, die im handwerklichen Bereich arbeitet. Also in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, an die zum Teil schneller gedacht wird, zum Teil weniger schnell. Also Sexarbeit natürlich als ein Bereich, der schon immer krass kriminalisiert und diszipliniert, ja, so an den Rand gedrängt sozusagen, ist im Kapitalismus. Viele Bereiche von Pflege- und Sorgearbeit, Bildungsbereich, Kultursektor, dass eben da letztendlich doch ganz wenig diese queeren und Trans-Erfahrungen sozusagen sichtbar gemacht werden. Und was die Prekarität angeht, lässt sich auf jeden Fall sagen, dass natürlich nicht alle queeren und Trans-Personen jetzt irgendwie prekär wären und zu diesem queeren Prekariat gehören. Also ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, aber dass eben die Betroffenheit von, ich sag mal, Einkommensarmut, Unsicherheit über den Monat zu kommen. Wie kann ich meine Mieten bezahlen? Jetzt gerade in Zeiten von erst Pandemie und dann Inflation, von Erwerbslosigkeit, auch zum Teil dauerhafter Erwerbslosigkeit, die auch mit Ausschlüssen aus dem Lohnarbeitsbereich, also ich sag mal irgendwie jetzt Personen, die disabled sind, die einfach gewaltsam ausgeschlossen werden, auch sozusagen durch die Struktur, wie Lohnarbeit funktioniert, durch die Erwartungen und Anforderungen, die es gibt an Körper und sozusagen bestimmtes ableistisches Funktionieren sozusagen, aber auch Bereiche von prekärer Beschäftigung. Das verknüpft sich ja dann mit steigenden Mieten, mit der Frage, wie kannst du eigentlich deine Gesundheitsversorgung organisieren als Transperson, aber nicht nur als Transperson. Das heißt, dieses ganze Geflecht sozusagen von Erfahrungen, und da haben wir jetzt noch gar nicht über alltägliche Gewalt auf der Straße, über strukturellen Rassismus und vieles andere gesprochen. Dieses Geflecht ist eigentlich gemeint, wenn wir von queerer Prekarität sprechen. Und um mal ein konkretes Zitat beispielsweise zu bringen von Yishai, die ich interviewt habe für dieses Buch, weil für das Buch stand für mich auch ein bisschen die Idee, so eine Art militanter Befragung irgendwie hat mich dabei inspiriert. Also diese Erfahrungen werden selten zusammengebracht, aber der Prozess, dass wir drüber sprechen, bringt uns auch ein Stück weit raus aus so einer Vereinzelung, die eben auch mit Klassenerfahrungen im Kapitalismus, im gegenwärtigen Kapitalismus einhergeht. Genau, und Yishai hat zum Beispiel gesagt, Zitat, pleite zu sein bedeutet, dass du im Moment nicht genug Geld hast. Aber arm zu sein bedeutet, dass du in einem Kreislauf von kontinuierlicher Prekarität gefangen bist. Woher weißt du, dass du arm bist? Jedes Mal, wenn du in den Supermarkt gehst, weißt du bis auf den Cent genau, wie viel du ausgeben kannst. Und es geht auch darum, wer mit finanzieller Unterstützung einspringen kann, wenn eine persönliche Katastrophe passiert. Also sozusagen dieses Zurückgreifen können, auch auf Netzwerke, die dann eben auch noch Geld haben oder halt eben nicht. Das ist eine zentrale Frage. Es geht um Diskriminierung beim Jobcenter. Da hat beispielsweise Maya Tegeler auch in unserem Buch drüber gesprochen. Und was ich auch noch ganz eingängig fand, ist ein Zitat auch aus dem Interview mit Yishai, wo Yishai sagt, es ist wichtig, die verschiedenen Formen von Angriffen auf Transleben zu sehen. Es ist eben nicht nur die Rechte. Es ist auch die 4-jährige Wartezeit im britischen Gesundheitssystem, um Zugang zu den Genderkliniken, also die sozusagen die Transitionsgesundheitsversorgung gewährleisten, zu bekommen. Das ist de facto eine Politik des Sterbenmachens. Und viele Kinder und Jugendliche, besonders aus Familien, die einen ArbeiterInnen-Hintergrund haben, sie sind auf diese Unterstützung angewiesen, haben gleichzeitig keinen Zugang zu dieser Unterstützung und können dann nicht mit der Transition beginnen. Und die Folgen zeigen sich dann auch, ja, leider in höheren Suizidraten, also dass Menschen einfach in den Selbstmord auch getrieben werden. Das sind jetzt krasse Formen von Gewalt, aber ich glaube, all das ist gemeint, wenn es sozusagen um queere Prekarität und auch um Transprekarität geht.
Atlanta, vielleicht kannst du auch nochmal ein Beispiel für eine Lebensrealität geben, die in eurem Buch thematisiert, die auch Diskriminierung und Ausbeutung von queeren Lohnabhängigen verdeutlicht. Also ja, vielleicht hast du da noch ein Beispiel aus eurem Sammelband.
Also mir würde noch einfallen, die Verbindung zwischen Lesben und Alter beispielsweise. Also halt, wie wird eigentlich auch die gesellschaftliche Versorgung gedacht? Also halt unser gesellschaftliches System ist ja extrem heteronormativ reguliert. Also wie wir sozusagen die Versorgung von klein auf bis zum hohen Alter denken. Und dann sind beispielsweise Lesben nicht mitgedacht. Also das macht zum Beispiel ein Beitrag im Buch auf von der Jutta Brambach. Die engagiert sich bei so einem Wohnprojekt für ältere Lesben in Berlin und hat sich halt irgendwie angeschaut, wie wird die Lebensleistung älterer Lesben gewürdigt. Also da geht es halt auch um so Sachen wie halt nicht isoliert zu sein im Alter in heteronormativen Pflegeeinrichtungen oder alleine zu wohnen. Also so wollten die halt dieses Projekt machen. Und die Situation, warum das so wichtig ist, so ein Projekt zu erstreiten für gemeinschaftliches Wohnen, liegt halt daran, dass sich das Rentenmodell in Deutschland immer noch an der Idee einer Form des Lebens orientiert, die halt den männlichen Ernährer, der 45 Jahre gut verdient hat, als in der Pflicht sieht, also sozusagen, dass auch im Alter das Paar halt noch zusammen ist und sich irgendwie die Rente teilt und die Frau halt irgendwie weniger verdient hat. Und wenn man sich jetzt aus der Perspektive von älteren Lesben anschaut, dann kommt man an so Punkte wie, wer hatte eigentlich Zugang zu welchen Jobs, was hat das was mit Geschlechterverhältnissen zu tun, wer konnte im Leben wie viel verdienen, genau, und kann sich im Alter dann dementsprechend Wohnraum leisten, um irgendwie noch in Community zu wohnen und nicht isoliert zu sein. Und halt so machen halt auch die zugewiesenen Positionen, wie es Gesellschaft reguliert, die Perspektive jeweils unterschiedlich auf eine gewisse Weise prekär. Also das würde mir halt einfallen. Oder ein Punkt, den auch verschiedene Texte im Buch machen, ist der Zusammenhang zwischen Transition und Arbeitslosigkeit. Also es sind halt viele Personen, die eine Transition anstreben, im Zusammenhang mit ihrer Transition ihre Arbeit verlieren, weil vielleicht ist erstmal die Transition auch sehr anstrengend, muss bewältigt werden, aber es ist auch extrem irritierend, in so einem Arbeitsumfeld halt klarzukommen. Oder auch der Arbeitsmarkt ist total heteronormativ organisiert. Man kann nicht einfach überall erwarten, halt so wie queere Menschen leben, halt auch einen Job zu bekommen. Also es gäbe halt ganz unterschiedliche Felder, an denen sich das anschauen ließe. Genau, was ist auch die Situation von nicht-staatsangehörigen Queers beispielsweise, wo ja nochmal ganz andere Zugangshürden bestehen. Beispielsweise, also ich arbeite im sozialen Bereich. Bei uns ist das öfter ein Thema, dass beispielsweise geflüchtete Transpersonen und ihr Zugang zu gesundheitlicher Versorgung, der wird vom Asylbewerberleistungsgesetz gar nicht gedeckt. Also genau, es gäbe sehr viele Facetten.
Ja, super spannend. Ich möchte auch allen ans Herz legen, mal in euer Buch reinzulesen. Denn das ist das Coole, es ist als Open Access Version digital verfügbar. Kann aber auch über den Assemblage Verlag in gedruckter Form bestellt werden. Genau, also zieht euch das auf jeden Fall rein, ihr, die jetzt hier zuhört. Mich hätte nochmal interessiert, ein ganz spezifischer Aspekt. Wir sprechen hier im Podcast auch viel über vergeschlechtlichte Sorgearbeit und der Kapitalismus, die Ausbeutung im Kapitalismus beruht ja auch tatsächlich stark auf eben der Trennung in die Sphäre der Produktion und der Reproduktion und darin dann eben das weiblich gelesene und sozialisierte Personen zum einen in der Kleinfamilie unbezahlt Sorgearbeiten machen und aber auch eben in dem ganzen Dienstleistungssektor unterbezahlt. Ja, sage ich mal, die feministische und die marxistisch-feministische Kritik an eben dieser Trennung dieser Sphären und auch dem ganzen Gender-Time, Gender-Pay-Gap und so weiter, der da drin liegt, die ist ja schon eine lange und die ist auch weiterhin aktuell. Mich hätte aber mal interessiert, ob das für euch jetzt in dem Buch eine Rolle gespielt hat, da auch noch eine queere Perspektive auf, sage ich mal, den ganzen Kontext Kleinfamilie drauf zu geben, wenn wir von unbezahlter Sorgearbeit sprechen oder eben auch den Kontext von unterbezahlter Sorgearbeit, also in gewisser Weise doppelt privatisierter Sorgearbeit im Kapitalismus. Atlanta.
Ja, also ich würde sagen, das ist kein zentrales Thema im Buch, aber es taucht an verschiedenen Stellen auf. Und also ich habe ja schon genannt die Erzählung von Jutta über dieses Wohnprojekt für ältere Lesben. Also da haben wir ja schon ein Beispiel, wie sich halt auch, ja, wie soll man sagen, dass halt quasi die Lebenssituation älterer Lesben auch mit der gesellschaftlichen Verteilung der Arbeit und wem werden welche Tätigkeiten zugestanden und wie wird das Familienleben und die Reproduktion der sozialen Verhältnisse organisiert zu tun haben. Eine andere spannende Perspektive finde ich die des Transgender-Marxismus. Also wir haben einen Beitrag von Jules Gleason und L. O'Rourke im Buch. Da geht es um Gender-Transitionen. Und ich würde den Beitrag als eine kritische Erweiterung materialistischer Feminismen interpretieren, so wie ich die beiden verstanden habe. Und zwar in der marxistisch-feministischen Diskussion geht es ja ganz oft um die Frage des Haushalts und was wird da für unbezahlte Sorgearbeit geleistet und als Liebe romantisiert oder mystifiziert. Und die beiden gucken sich den Haushalt nochmal anders an und sagen, dass der Haushalt auch eine ganz zentrale Rolle spielt für alles, was wir über Gesellschaft lernen und wie wir diszipliniert werden, um unsere Überleben zu sichern. Also unsere Eltern versuchen uns was beizubringen. Wir lernen Moralvorstellungen, die gesellschaftlich existieren. Also der Haushalt ist sozusagen auch eine Schleuse, durch die hindurch die Gesellschaft reproduziert wird. Und die gucken sich Transition in Bezug darauf nochmal an als Störung oder als eine Art von Bruch da drin, der das gesellschaftliche Wissen und wie es reproduziert wird, was ja immer ein kapitalistisch geformtes Wissen ist, weil so leben wir halt, in Frage stellt. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, diese Haushaltsdiskussion sich nochmal aus der Perspektive von Transpersonen anzugucken. Ich finde, das wirft auch ein Licht auf die marxistisch-feministische Debatte, die eigentlich auch was ziemlich Heteronormatives hat, ohne das vielleicht zu wollen. Weil eigentlich geht es ja um die gesellschaftliche Funktion von Geschlecht und die Produktion von Geschlecht. Also es ist ja auch ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt, halt immer wieder zu sagen, Geschlecht wird naturalisiert, gedacht als etwas quasi sich selbst Erklärendes. Aber aus einer transmarxistischen Perspektive wird es, finde ich, nochmal auch grundsätzlicher in Frage gestellt, was das heißt. So, also das finde ich eigentlich ganz interessant. Also eine Frage, die die feministische Diskussion oder auch die feministisch-marxistische Diskussion beschäftigt, ist auch die Frage der Teilung der Sphären des Privaten und des Öffentlichen. Und was wird in dem Bereich der privatisierten Verantwortung verschoben? Und was sind Dinge, die halt öffentlich interessieren? Und halt da würde ich sagen, es ist halt auch kein Zufall, wenn wir uns jetzt wieder Gesellschaft über einen längeren Prozess angucken, dass beispielsweise die Debatten über Gesundheitsversorgung so stattfinden, wie sie das tun. Ja, also halt so Klassenkämpfe wären ja auch immer Kämpfe um Versorgung. Genau, also wenn wir sozusagen jetzt nicht Klasse gegen Klasse, sondern wir leben ja in einem Staat, also einem komplexen gesellschaftlichen Gefüge. Also gibt es ja da auch so Kämpfe um die Verteilung. Und was findet eigentlich in der Öffentlichkeit als Diskussion statt und was nicht? Genau, und das ist halt sozusagen ein ganz großer Teil der gesellschaftlichen Sorge umeinander, wird in den privatisierten Bereich verschoben und muss eigentlich in die Öffentlichkeit gerückt werden. So. Genau, aber das ist was, was, das könnte ich so moderierend vielleicht zu den Texten sagen. Das findet in der Auseinandersetzung um den Texten nicht so statt. Genau.
Na, ist ja trotzdem ein spannender Aspekt. Also danke dafür. Genau, vielleicht kannst du, Lia, nochmal schildern, weil da geht es, glaube ich, auch in einem Beitrag, wenn ich mich richtig entsinne, in eurem Sammelband drum, welche ja normierende Rolle vielleicht so diese Normen von Cis-Geschlechtlichkeit, die Normen von Zweigeschlechtlichkeit, die Normen von Heterosexualität, das kam jetzt hier auch schon alles zur Sprache, was das vielleicht dann auch tatsächlich für Queers in Lohnarbeitsverhältnissen für eine Form von Ausschluss von Gewalt dann auch darstellt. Ja, vielleicht kannst du das mal schildern.
Genau, das ist total krass. Ich glaube, wenn wir über Zweigeschlechtlichkeit und Cis-Normativität und aber auch Heterosexualität, aber auch Vorstellungen von Gesundheit und able-body zu sein, fähig zu sein, bestimmte Arbeitsleistung in Anführungszeichen sozusagen kontinuierlich zu erbringen, all diese Normen von gesund und krank und so weiter und so fort, die spielen eine total zentrale Rolle. Ohne die könnte dieser Kapitalismus überhaupt nicht funktionieren. Oder um es marxistisch zu sagen, ohne diese gäbe es keine Arbeitskraft, die sozusagen als Ware, die dann auch zur Ware gemacht werden kann. Transpersonen müssen zweigeschlechtliche, auch sexistische Geschlechter, Gesundheits- und Körpernormen erfüllen und sie müssen sie in besondere Weise erfüllen, um als produktive Arbeitskraft zu gelten. Einerseits wird es ihnen immer wieder abgesprochen, weil ein Kennzeichen, was mit Transmisogynie sozusagen verbunden ist, ist, dass dir immer wieder auch diese Verkörperung von Geschlecht quasi abgesprochen wird. Also es wird als künstlich oder nicht authentisch oder übertrieben oder too much oder gefährlich oder störend oder irritierend oder was auch immer sozusagen wahrgenommen und gespiegelt und klassifiziert. Und gleichzeitig geht aber ja mit der Arbeitskraft auch einher, dass du immer wieder diese Normen im Alltag sozusagen, also im Arbeitsalltag, sei es im Kontakt mit Menschen, mit denen du arbeitest, sei es im Kontakt mit KollegInnen sozusagen auch verkörpern musst. Und da gibt's einen ganz spannenden Text von Zoe Steinsberger, die das quasi auch untersucht in Interviews mit vielen transfemininen Personen. Zoe ist selber eine transfeminine Person. Das ist eine Arbeit aus einer Transperspektive. Und Zoe zeigt, dass eben transweibliche Personen oder transfeminine Personen in der Lohnarbeit heute einem anderen, was könnte man sagen, Regulierungsregime sozusagen unterworfen sind. Also früher war es halt viel so primär der Ausschluss von der Lohnarbeit. Und jetzt ist es sozusagen der hierarchische Einschluss auf eine bestimmte Weise. Und damit geht einher eben diese Normen, die mit der Arbeitskraft verbunden sind, auf eine besondere Weise verkörpern zu müssen. Also sozusagen nochmal mehr als andere zu zeigen, dass du gesund und leistungsfähig bist, dass du diszipliniert und angepasst bist, dass du aber auch die Stärken, die sozusagen vermeintlich mit deiner Transition einhergehen, sozusagen einbringst, während du die Belastungen sozusagen mit dir selber ausmachst. Es geht um so eine Verkörperung von heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit und auch von vorherrschenden Gesundheitsnormen. Und was ich in dem Zusammenhang ganz spannend finde, ist, dass ja im Prinzip zur transfemininen Lohnarbeitserfahrung gehört, die eigenen Erfahrungen privatisieren zu müssen. Also das ist quasi diese krasse Situation, dass du dich einerseits jeden Tag mit deinem Körper in diesen Machtverhältnissen bewegst, in einigen Jobs sogar in krasseren Gewaltverhältnissen auch, und das aber sozusagen von dir auch erwartet wird, diese Erfahrung sozusagen komplett zu privatisieren. Und das kennzeichnet Zoe eben als eine Form von geschlechtlicher Arbeit. Also die bezahlte Lohnarbeit basiert im Prinzip auch auf unbezahlter geschlechtlicher Arbeit. Das ist ein bisschen der Gedanke und das finde ich sehr inspirierend. Mhm. Zumal Zoe das auch immer wieder zusammendenkt damit, dass es ja auch dieses neoliberale Sanktionsregime gibt, also in Deutschland halt Hartz IV, Jobcenter, das sozusagen auch immer wieder damit droht, eben dann in diese Disziplinierungsmaschinerie sozusagen reinzukommen, wenn du diesen Anforderungen nicht entsprichst. Das finde ich irgendwie noch eine ganz spannende Perspektive und eine transfeministische Klassenpolitik würde im Prinzip auch bedeuten, überhaupt erstmal mit diesen Erfahrungen, die individualisieren und die privatisiert werden sollen, sozusagen auch kollektiv und solidarisch umzugehen, einen Austausch darüber herzustellen. Vielleicht kann das Buch dazu einen ganz, ganz kleinen Beitrag leisten. Und ich selber merke halt bei mir, dass selbst in ziemlich gut abgesicherten Jobs, also bis vor kurzem, mittlerweile habe ich einen befristeten Job, aber lange Zeit auch unbefristet gearbeitet, selbst in solchen Arbeitsverhältnissen eben dieses Spannungsverhältnis von einerseits mit diesen Transitionserfahrungen immer individuell umgehen zu müssen, weil es darum mit relativ wenig Austauschraum aus verschiedenen Gründen sozusagen gibt und andererseits aber, dass sich diese Belastungen auch mit der Zeit einfach auftürmen und dann schon einfach auch an Belastungsgrenzen kommst. Also das sind sozusagen genauso diese Verhältnisse, wie eigentlich transfeminine Differenz privatisiert wird. Ja.
Also ich habe so ein bisschen mitgehört, als Lia erzählt hat und was ich da selber noch so dazu denke, diese Arbeit, sich sozusagen die Arbeitskraft immer wieder herzustellen, ist ja auch insofern perfide, dass Menschen da halt eben auch gegen sehr wirkmächtige Erzählungen ankämpfen. Also wenn halt quasi Transidentität pathologisiert wird, als das Verbesonderte auftritt, dann es ist ja ein total ungleiches Verhältnis, darin die Person zu sein, die halt versucht, mit einer anderen Erzählung dagegen zu treten und wo es auch um was geht, nämlich auch um die eigene Position in der Arbeit. Das finde ich eigentlich nochmal ganz interessant. Also in dem Text von Zoe gibt es da auch so Beispiele, etwa dem Boss halt nicht zuzumuten, die Transition zu schnell zu machen, also halt Irritation zu vermeiden. Es gibt halt so bei Transition den sogenannten Alltagstest und Zoe schreibt mit Bezug auf ihre Interviewpartnerin, dass der Alltagstest weniger für die Leute selber da ist, sondern mehr für das Umfeld, das sich darauf einstellen muss. Und aber auch schwierig, also wie gesagt, da sehe ich Klasse auch als was gesellschaftlich und staatlich reguliertes in dem Zusammenhang, ist das, dann könnte man ja einerseits sagen, es braucht auf jeden Fall ein starkes Gegennarrativ, in dem Transition als was Menschen tun und halt Zugang dazu bekommen können, gilt. Und in dem Maße, wie die Diskussion gerade läuft, wie es auf eine Depathologisierung herausläuft, desto mehr geht es aber gerade auch um eine Kürzung von Zugangsberechtigung. Also es gab beispielsweise vor einer Weile ein Gerichtsurteil des Bundessozialgerichts, nachdem nicht-binäre Personen die Kosten für eine medizinische Transition nicht übernommen bekommen. Und zwar deshalb, weil sie keinen pathologischen Krankheitsdruck haben. Also es ist eine Anerkennung davon, dass es nicht-binäre Personen gibt. Da hat sich was in der gesellschaftlichen Diskussion getan. Aber es wurde nicht der entscheidende Clou mitgegangen, dass die Transitionskosten auch übernommen werden, wenn die Leute ein bisschen weniger pathologisiert werden. Das ist irgendwie absurd oder so.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock. Geht nur kurz, versprochen. Dissens braucht nämlich dringend euren Support. Ich kann nur kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden, dank meiner Fördermitglieder. Wenn du also noch nicht dabei bist, dir dieser Podcast hier gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 3 € im Monat. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's zu gewinnen den Sammelband Bite Back, queere Prekarität, Klasse und unteilbare Solidarität. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Lia Becker und Atlanta Ina Bayer, den HerausgeberInnen des Sammelbandes Bite Back. Vielleicht können wir mal kurz, wenn es für euch in Ordnung ist, über euch beide persönlich sprechen, Lia und Atlanta, denn da trifft sich bei diesen Themen das Persönliche und das Politische bei euch. Ihr seid trans und nicht binär und auch lohnabhängig. Ich fände es ganz cool, wenn ihr eure Biografie mal in den Kontext eurer queeren Klassenperspektive stellen könntet. Also welche Erfahrungen mit queerer Prekarität habt ihr gemacht, auch mit Trans- und Queerfeindlichkeit in Lohnarbeitsverhältnissen vielleicht? Und wie habt ihr euch vielleicht auch politisiert, also seid dann auch zu diesem Thema gekommen? Magst du zuerst, Atlanta?
Also ich kann ein bisschen über meine Geschichte erzählen. Ich bin in der ehemaligen DDR geboren, in der Nähe von Berlin, im ländlichen Umfeld. Also ich komme aus einer sehr kleinen Kleinstadt. Und als ich so aufgewachsen bin, war Klasse eigentlich so ein ganz starkes Thema. Also in der DDR war es ja ganz anders, dass halt wir waren halt alle Klasse. Und das war was Positives. Und es gab eher so andere Themen, die schwerer thematisierbar sind. Also halt so die ganze Zeit, als ich noch in der Nähe von Berlin gelebt habe, war es für mich selber eigentlich undenkbar anzuerkennen, dass ich nicht heterosexuell bin. Und ich finde es ganz krass eigentlich für mich selber, weil mein Weg war dann später so, ich bin nach Berlin gezogen und als hätte ich einen Schalter umgelegt, sind halt Sachen auf meinem inneren Radar aufgetaucht, die ich mir vorher nicht gestattet habe. Das heißt, also meine Familie hat unterschiedliche Wege gemacht. Als dann die Wende kam, gibt's halt in meiner Familie sowohl Leute, die in der Langzeitarbeitslosigkeit gelandet sind, die halt vom Hartz IV nicht mehr runtergekommen sind. Es gab Leute, die auch gestorben sind. Also mein Onkel beispielsweise hat schon im Osten, ist so ein bisschen so ins kleinkriminelle Milieu abgedriftet, hat Drogen genommen, ist dann halt tatsächlich auch daran gestorben. Gibt aber auch Leute, die halt ganz gut dastehen, also die sich halt ein Studium nochmal anerkennen lassen konnten, Ingenieure geworden sind, jetzt richtig Geld verdienen und so. Genau, ich würde halt sagen, das betrifft eher die Generation meiner Mutter, aber unser ganzes Umfeld ist da sehr gemischt gewesen. Und mit der Wende kam dann eine sehr einschneidende Erfahrung der Klasse. Alle sind arbeitslos geworden. Plötzlich bedeutete es was anderes, Klasse zu sein. Ich glaube, dass mich das auch sehr geprägt hat. Ich bin dann, wie gesagt, nach Berlin gezogen, bin so in die außerparlamentarische Linke reingekommen. Fand es erstmal sehr schwierig, mich da zu orientieren, weil ich die Sprache gar nicht hatte. Also ich wusste total, worüber die Menschen sprechen, über Klasse und Gewerkschaftspolitik und so weiter. Und war aber zugleich auch, wie soll ich das sagen, ein bisschen terrorisiert von dem akademischen Diskurs um mich herum, sodass ich sowohl da, wo ich herkomme, als auch da, wo ich hinging, immer das Gefühl hatte, ein Teil von mir, der kann da irgendwie nicht mit oder der passt da nicht rein. Und ich glaube, dass das sehr stark eigentlich auch alles, was ich mache, geprägt hat und auch die Arbeit an diesem Buch und auch, wie ich queer verstehe. Also, dass es mir immer um so eine Überschreitung auch geht, aber auch in unterschiedliche Richtungen. Genau, so könnte ich vielleicht ein bisschen antworten, wie ich selber zu dem Thema komme. Genau, und halt, ich finde es schon eine prekäre Situation, nicht sein, also sich nicht vorstellen können, sein zu dürfen, dass es okay ist, dass man ist. Das haben auch verschiedene Leute, die ich gerne gelesen habe, gemacht. Ich lese zum Beispiel gerne José Muñoz, der über das queere Worldmaking schreibt, auch darüber schreibt, dass es so eine Arbeit an dem Nichts ist und dem irgendwie was einzuschreiben. Und zugleich wendet er sich auch in ja, einer ziemlich progressiven Perspektive queeren Zukünften zu. Also er sieht halt quasi so einen Horizont, dass queere Politiken halt eigentlich immer uneingelöst bleiben müssen, solange wir nicht erreichen, dass wir alle in Gleichheit leben können. Damit kann ich total was anfangen. Mhm. Und halt ansonsten mit der Lohnarbeit, ich habe angefangen zu arbeiten, da war ich 14, ich bin ja weiblich sozialisiert, also ich habe eigentlich immer irgendwie so im Service-Sektor, in den neuen Dienstleistungen, die es gab, gearbeitet, aber ich habe ja auch studiert, also es ist eigentlich auch das Tolle, dass ich die Möglichkeit hatte, Bildungsaufstieg zu machen. Und genau, mein erster Job, den ich so hatte, mit so richtig Lohnarbeitsvertrag für so längere Zeit, war bei einer linken Tageszeitung. Und da würde ich auf jeden Fall auch sagen, das fand ich sehr heteronormativ. Genau, es war für mich eigentlich eher die Erfahrung, da irgendwo rauszugehen und mir so andere Nischen zu suchen, wo ich so als ganzer Mensch auch sein kann. Also weil ich fand es schon, es wurde immer angenommen, ich würde mich halt nach der Arbeit mit meinem Freund treffen. Also so als queere Person tauchte ich da nicht auf. Aber, und ich habe da auch nicht viel Geld verdient. Ich fühle mich aber trotzdem immer noch so privilegiert, dass ich das machen konnte. Ich weiß nicht, das ist so ein komisches Ding von Journalistinnen vielleicht auch. Man fühlt sich so privilegiert, weil man mitreden darf. Man
kulturelles Kapital halt, ne?
Genau. Aber genau. Und halt, ich habe dann angefangen, so immer so an so Rändern zu arbeiten, wo ich das so besser miteinander verbinden konnte. Genau, ich habe ja selber auch lange in der Uni gearbeitet und in so beispielsweise einem queeren Kolleg hatte ich mal die Möglichkeit. Und das ist auch total toll und auch da fühle ich mich privilegiert, dass ich das gefunden habe. Und zugleich kann ich aber auch sagen, sowas gibt's halt fast gar nicht. Also es ist schön, dass es das gab, aber es steht auch immer so auf der Kippe, halt irgendwie abgebrochen zu werden. Und aktuell arbeite ich halt bei einem sozialen Träger, also wo super viele queere Menschen arbeiten, genau. Und da geht es dann vielleicht eher wieder um die Arbeitsbedingungen, so.
Hm. Danke dir, Atlanta. Lia, vielleicht kannst du auch mal deine Erfahrungen schildern, also mit dem, was ihr queere Prekarität nennt. Du hast dazu ja auch einen Text in eurem Sammelband geschrieben. Mhm. Und bei dir hätte mich nochmal speziell interessiert, bei meiner Recherche bin ich auf so ein Video gestoßen von dir, wo du über das Buch sprichst und darin thematisierst du aber auch deine Elternschaft als Transperson. Also du bist da Teil einer Dreielternschaft für ein Kleinkind und du hast da mit Diskriminierung zu strugglen. Vielleicht kannst du auch dazu nochmal kurz was sagen.
Ja, gerne. Ich versuche das mal kurz, um dann vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Transelternschaft zu sagen. Also in meinem Text, der für das Buch, der ist auch zum Teil sehr persönlich und biografisch angelegt. Und da geht es um die Themen Gendertrauma, also das, was ich sozusagen die Gewalterfahrung aufzuwachsen in einer cis- und cisnormativen und zweigeschlechtlichen Welt, ganz konkret auch in einer konservativen Region, in einer Kleinstadt in den 80er und 90ern, wo es also wirklich auch sehr heteronormativ war und sehr cisnormativ. Also es gab sozusagen keine sichtbaren Queer- und Transpersonen und diese völlige Auslöschung von Erfahrungen, die aus meiner Sicht Transsein immer noch prägt, auch wenn sich viel an gesellschaftlichen Verhältnissen da verändert hat, die hat eben tiefe Spuren hinterlassen. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, weil es ist eine lange Geschichte, steht viel auch in dem Text drin. Da geht es um Transitioning als eine Überlebensstrategie, aber auch als eine widerständige Aneignung, um Lernprozesse, um Heilung. Was mir aber wichtig ist, ist zu sagen, das führt sozusagen dazu, dass ich von Transfeindlichkeit, von Transmisogynie, aber auch von diesen Normen, die eben unsere Erfahrungen auslöschen, sozusagen betroffen bin in jeder Situation des Alltags. Also das war die krasseste Erfahrung sozusagen mit meiner Transition, auf einmal damit sozusagen permanent 24/7 sozusagen umgehen zu müssen. Und das würde ich als Erfahrung der Minorisierung verstehen. Und ich finde es aber nochmal wichtig, das halt von Prekarität und Marginalisierung auch zu unterscheiden. Also ich spreche gleichzeitig auch aus einer sehr privilegierten Position. Ich war in meinem Leben, dadurch, dass meine Eltern Mittelklasse-Hintergrund haben, ich das Privileg habe, auch immer noch ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern zu haben, dadurch, dass ich einen akademischen Abschluss machen konnte. Ich habe sozusagen in meinem Leben noch keine krasse ökonomische Unsicherheit sozusagen erlebt. Und das könnte ich jetzt durch ganz, ganz viele verschiedene Aspekte sozusagen weiterführen. Ich bin weiß, ich habe eine deutsche Staatsbürgerschaft, ich habe Zugang auch zu linken Diskussionen, zur Öffentlichkeit. Also ich finde es wichtig, sozusagen auch diese privilegierten Positionen, diese Erfahrung von Privilegierung auch zu sehen, wenn es um Klasse geht. Und in seinem Buch versuche ich das auch so ein bisschen so zu diskutieren, dass halt eben diese Privilegien auch innerhalb von diesen krassen Machtverhältnissen, die halt beispielsweise mit Transmisogynie verbunden sind, auch so eine Art Puffer bilden. Also es macht einfach einen Unterschied, ob du in vielerlei Hinsicht noch privilegiert bist und dann eben anders mit diesen Gewalterfahrungen sozusagen umgehen kannst. So, genau, das erstmal irgendwie zu dieser Frage mit der Prekarität. Und dann ist es aber so, dass wir jetzt seit einiger Zeit auch in einer queeren Mehrelternkonstellation lebe, was total schön ist.
Glückwunsch.
Genau. Wir sind eine Familie, aber der Staat erkennt das nicht an. Das wäre so ein bisschen die Zusammenfassung. Also mittlerweile ist unser Kind halt 2 Jahre und ich habe immer noch nicht die rechtliche Anerkennung der Elternschaft. Und das alte Abstammungsrecht, das kennt halt nur Mann und Frau und es kennt aber auch keine Mehrelternschaft. Das heißt sozusagen auch als Dreielternkonstellation fallen wir da eh sozusagen schon strukturell raus. Die versprochene Reform des Abstammungsgesetzes, die jetzt halt von dieser gescheiterten Fortschrittskoalition sozusagen mal angekündigt war, ist halt irgendwie auch nicht gekommen und da gab es keine Verbesserung. Das heißt sozusagen auch hier sind eigentlich diese vermeintlichen Fortschritte von liberaler Gleichstellungspolitik, die es ja durchaus auch gibt, wird auch sofort deutlich, dass es halt unvollständig bleibt. Mhm. Genau. Und ganz konkret ist es halt so, dass Transeltern im Prinzip immer noch von krasser Diskriminierung betroffen sind, auch in dem Hinsicht, dass du nur eingetragen werden kannst in die Geburtsurkunde mit dem alten Namen und dem falschen Gender. Und das ist sozusagen derzeit immer noch die höchste Rechtsprechung des BGH von einem Urteil von ein paar Jahren. Und in meinem Fall ist es dann aber so, dass ich damals halt meinen Personenstand nicht über das damalige Transsexuellengesetz geändert habe, sondern über das dritte Optionsgesetz. Und damit bin ich quasi in einer Art, wie soll man das sagen, rechtliche Lücke, Sackgasse, Leerstelle sozusagen halt reingekommen, weil jetzt die Gerichte, also wir sind jetzt mittlerweile in der zweiten Instanz, alle Prozesse verloren, dass die Gerichte sozusagen sagen, diese diskriminierende Regelung, die der BGH quasi aufgestellt hat, dass du eben mit deinem falschen Namen und deinem falschen Gender in die Geburtsurkunde kommst, die gilt eben nicht, wenn du nach dem dritten Optionsgesetz das geändert hast, aber gleichzeitig kannst du auch nicht wie sozusagen ein heterosexuelles Paar sozusagen jetzt anerkannt werden. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich in einer ähnlichen Situation, wie es für viele cis-lesbische Personen in Elternbeziehungen sozusagen Normalität ist, dass du in die sogenannte Stiefkindadoption, also sozusagen zur sogenannten Stiefkindadoption gezwungen wirst. Das ist jetzt der Weg.
Also ist das jetzt unmittelbar die Perspektive bei euch?
Und ja, genau.
Gibt es, sage ich mal, politisch irgendwie, also jetzt gut, jetzt davon abgesehen, dass wir bald Merz als Bundeskanzler haben, aber was müsste sich irgendwie rechtlich politisch tun, damit sich die Situation verbessern würde?
Ja, ich denke mal, da müsste sich einfach mega viel tun. Also unmittelbar müsste es natürlich eine Anerkennung von Elternschaft für alle Personen unabhängig vom Geschlecht sozusagen geben. Also wirklich völlig unabhängig. Es müsste natürlich auch die Möglichkeit geben, auch rechtlich mehr Elternschaft und andere Konstellationen von queeren Familienbeziehungen oder auch Elternkonstellationen, die sich nicht Familie nennen, sozusagen anzuerkennen und die gleichen Rechte zu bekommen. Das wäre mal sozusagen liberaler Minimalfortschritt, der derzeit sozusagen noch blockiert ist, absehbar. Du hast ja selber gesagt, wie auch die Aussichten jetzt sind, mit einer sich eher rechtsaufstellenden CDU, da bin ich nicht besonders optimistisch, aber eigentlich ging es ja um ganz andere Dinge, also sozusagen auch Sorgearbeit und soziale Absicherung auch von der Norm der Familie sozusagen unabhängig zu machen und für alle Menschen zu garantieren und dafür auch eine soziale Infrastruktur zu schaffen, in der die Arbeit auch gut bezahlt ist und aber auch irgendwie diese Infrastruktur auch ausgerichtet wird an den verschiedenen Bedürfnissen, die es tatsächlich gibt. Um jetzt nicht zu lange zu reden, würde ich einfach mal sagen, okay, was sind jetzt Bedürfnisse von unterschiedlichen Transpersonen in unterschiedlichen Alterslagen? Was sind die Bedürfnisse von behinderten Menschen? Was sind die Bedürfnisse von älteren Menschen und Menschen, die alles drei sozusagen sind? Ich will jetzt nicht so lange das sozusagen ausführen, aber so eine Perspektive, dass wir eigentlich so eine, ja, Care Revolution wurde das mal genannt, so eine Care Revolution jenseits von Familie und Abstammungsrecht sozusagen bräuchten.
Ja, jetzt hattet ihr in unserer Vorbesprechung gesagt, queerer Sozialismus, big topic, aber das war jetzt schon das, was da zur Sprache gekommen ist, Lia. Das wäre doch zumindest mal eine Dimension von queerem Sozialismus.
Genau.
Ich würde vielleicht gerne mal kurz den Bogen schlagen darauf, wie liberale LGBTIQ-Politiken zu kurz greifen. Das klang jetzt eben auch schon mal an und wir hatten ja bereits darüber gesprochen, den Begriff von Klasse, um queere Perspektiven zu erweitern, ist die eine Herausforderung. Eine weitere ist eben, in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu einem intersektionalen Verständnis von queer zu kommen. Und da können wir sehen, dass Klassenperspektiven in Diskussionen um LGBTIQ-Politiken, dass sie da nur selten eine Rolle spielen, also da dominieren eher liberale Anerkennungspolitiken, die auf rechtliche und kulturelle Anerkennung queerer Lebensweisen zielen. Das ist alles nicht verkehrt und super wichtig natürlich. Zum Beispiel das Selbstbestimmungsgesetz, was über Jahre hinweg erkämpft wurde, was die Ampel dann umgesetzt hat. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt und in wichtigen Punkten ist da die Ampel, glaube ich, auch vor transfeindlichem Gegenwind eingeknickt. Mhm. Vielleicht könnt ihr dazu auch ein, zwei Takte sagen. Aber was eben bei so einer liberalen Identitätspolitik zu kurz kommt, und das thematisiert ihr in eurem Buch, wo sie eben begrenzt ist, ist eben die soziale Sicherheit, die auch zu einem selbstbestimmten Leben von queeren Personen und Transpersonen dazugehört. Ne? Also liberale Identitätspolitiken oder Diskussionen, in denen kommen Klassengesellschaft und vergeschlechtlichte Ausbeutungsverhältnisse, das kommt da nicht vor. Also vielleicht könnt ihr mal was zu den Grenzen liberaler Identitätspolitik sagen und auch dazu, wo selbst dieses Selbstbestimmungsgesetz, also der Liberalismus, noch hinter seinen eigenen Ansprüchen zurückbleibt.
Ich finde, wir haben so eine ganz widersprüchliche gesellschaftliche Situation, dass es einerseits halt schon sehr, sehr viele Arbeit über lange, lange Zeit braucht, um so begrenzte rechtliche Fortschritte im Bereich der Anerkennungspolitiken. Also wir haben ja das Beispiel Abstammungsrecht Familie genannt, aber auch Fragen, beispielsweise Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt endlich sozusagen durchgesetzt wurde und wo es ja auch sehr, sehr viel Kritik dran gibt, weil es halt einfach ganz, ganz viel auch Gewaltsituationen und Diskriminierung im Alltag im Prinzip noch legitimiert. Also der Ausschluss aus Gesundheitsversorgung wird halt im Prinzip nicht behoben durch das Selbstbestimmungsgesetz. Diese Regelungen zum Hausrecht bedeuten halt, dass gefährliche und diskriminierende Situationen im Alltag möglicherweise halt noch legitimiert werden. Ich will damit nur sagen, sozusagen diese kleinen Fortschritte müssen immer sozusagen sehr mühselig erkämpft werden. Und so Vorstellungen, Nancy Fraser hat das ja geprägt, sozusagen diese These des progressiven Neoliberalismus, dass sozusagen sich der Neoliberalismus halt sich mit Diversität, Multikulturalismus, geschlechtlicher Vielfalt sozusagen verbindet. Da ist sicherlich was dran, aber ich finde, dass es auch ein bisschen unsichtbar macht, dass jeder von diesen rechtlichen Fortschritten sozusagen hart und über lange Zeit von vielen Leuten, die da auch ganz viel unbezahlte Arbeit und Engagement sozusagen reingebracht wurden, erkämpft werden musste. Und gleichzeitig bleiben diese Fortschritte halt unvollständig. Und im Bereich Trans hat sich aus meiner Sicht so ein Regulierungsregime entwickelt, dass halt bestimmte Transkörper sozusagen als produktiv dastehen, wenn sie eben ein respektables Leben führen und sich eben auch ihre Erfahrungen sozusagen privatisieren. Und gleichzeitig gibt es halt ganz, ganz viele Transpersonen, beispielsweise obdachlose Transpersonen oder geflüchtete Transpersonen, aber auch viele andere, die sozusagen aus dieser Respektabilität sozusagen auch von vornherein rausfallen. Was ich damit nur sagen will, diese Grenzen von liberaler Identitätspolitik sind halt immer schon gegeben. Und alleine schon der Begriff der Identität wie Trans, also wenn man Trans als Identitätskategorie versteht, verdeckt halt ganz, ganz viele Unterschiede. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber eine Situation, ich habe halt in meinem Text gesagt, wir sind quasi so von Ausschluss zu so einer gesellschaftlichen Situation prekärer Toleranz gekommen. Das würde ich mittlerweile schon ehrlich gesagt wieder ein bisschen anders sehen. Also es sind halt jetzt schon wieder 5 Jahre oder 4 Jahre her. Okay. Und ich würde sagen, dass es eher unter dem Eindruck von diesem rechtsautoritären Backlash halt wieder sozusagen kippt. Also es gibt natürlich diese Tendenz der prekären Akzeptanz, die gleichzeitig halt immer noch Prekarität und Gewalt und Ausschluss beinhaltet. Und gleichzeitig gibt es aber auch wieder dieses offene, ja, im Prinzip Auslöschen von Menschen, diese Entmenschlichung.
Ja, wir wollen auch gleich noch über den rechtsautoritären Backlash sprechen. Aber Atlanta, magst du vielleicht noch was dazu sagen, was es aus eurer Sicht bedeutet, über die Grenzen liberaler Identitätspolitik hinauszugehen, also Identitäts- und Klassenpolitik zusammenzubringen? Und das hat am Ende natürlich dann auch mit Themen wie Umverteilung, sozialer Sicherheit oder einer anderen Organisation von Sorgearbeit zu tun. Also was wäre da aus deiner Sicht dann vielleicht auch eine fortschrittliche linke Politik?
Genau, also diese Abstammungsrechtsreform, das war ja ein Projekt der zerbrochenen Fortschrittskoalition. Es ist ja super krass, wie in wenigen Jahren einfach sich die Perspektive so stark gedreht hat. Genau, aber dazu wurde ja auch schon viel geschrieben, dass es sowas wie so eine Flexibilisierung von Familienvorstellungen zum Teil schon gibt, aber das unangetastet bleibt, wie die gesellschaftliche Regulation der Sorgearbeit funktioniert. Also auch wenn 3 Eltern oder 4 Eltern Elternteil werden können, ist das zwar eine super schöne Verbesserung, die allen Menschen zu wünschen ist. Es ist nichts Kleines, aber es tastet den Kern nicht ein, dass das private Sorgegemeinschaften bleiben. Ne? Und halt so, eigentlich wäre die Frage, wie sich Gesellschaft ganz grundlegend umdenken lässt. Wir wissen alle, der Planet ist schon längst an seine Grenzen gekommen. Genau, wie können wir sozusagen eine Form von vielleicht auch Ökonomie und sozialem Zusammenleben finden, die uns allen besser tut. So. Und da sind ja diese Diskussionen um so Care-Politiken und wie lässt sich vielleicht was anderes als gesellschaftliche Beziehungsweisen zentrieren und gestalten. Ein wichtiger Anknüpfungspunkt würde mir als ein Thema dazu einfallen. Genau, was Lia dazu gesagt hat, dass die Frage ist, was sind die Bedürfnisse? Das würde ich sagen, ist halt was, wo das Buch versucht, auch was anzubieten. Also halt, wir schreiben ja für verschiedene Publika. Und genau, also was könnte das beispielsweise für eine fortschrittliche linke Politik bedeuten? Also in einem Teil des Buches kommt auch der Begriff der Linse mal vor. Den habe ich mir geliehen von Kathy Cohen. Die hat das in Bezug auf die Black Lives Matter Bewegung entworfen. Und genau, auch halt mit Bezug zum schwarzen Feminismus. Genau, das ist halt im schwarzen Feminismus, genau, da geht es ja im Prinzip auch um das Anliegen einer Linse. Also was bleibt in jedem Politikfeld unberücksichtigt? Im weißen Feminismus, im schwarzen Nationalismus. Und wenn wir uns das Bild der Linse einmal leihen und als eine Brille anlegen, mit dem wir auf soziale Politiken oder Verteilungspolitiken schauen, dann könnten wir jeden sozialen Gegenstand aus den Perspektiven unterschiedlicher Gruppen anschauen. Genau, dann sind wir wieder bei den Lesben im Alter, dann sind wir bei Transjugendlichen, dann sind wir mit Anforderungen an die Versorgung mit Wohnraum. Genau, also das könnten so Modelle sein für ein, ja, wie weiß ich gar nicht, so Strategieplanung vielleicht. Also wie lassen sich auch die Narrative des Sozialen verändern? Also mit einer Perspektive, die eben Identitätspolitiken und Klassenpolitiken nicht gegeneinander ausspielt, sondern eben davon ausgeht, dass sich diese Dinge in unserem Leben so verschränken, dass wir sie nicht getrennt voneinander denken können. Und ich denke, dass so eine Perspektive hoffentlich auch mehr Potenzial hätte als das, was ich gerade als linke Politik wahrnehme, die sich eigentlich sehr klein kocht in der Angst, was falsch zu machen. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen fatalistisch, aber ich würde sagen, linke Politik hat nichts zu verlieren und einen Horizont zu gewinnen. Und eigentlich würden wir uns einen großen Gefallen tun, stärker an Erzählungen zu arbeiten, wo wir alle andocken können und wo wir gemeinsam eine Perspektive entwickeln können.
Ja, lass uns da gerne mal drauf zu sprechen kommen jetzt. Also diesen Rechtsruck, die bis hin zu Faschisierungstendenzen, also wo Rassismus, Queerfeindlichkeit sich auch mit einem autoritären Neoliberalismus treffen, also Klassenkampf von oben. Also ich denke ja, wir sehen das schon recht exemplarisch jetzt in den USA, wo mit Trump die Gefahr besteht, dass Trans als rechtliche Kategorie abgeschafft werden könnte, überhaupt Hass und Hetze gegen Trans und Transpersonen und queere Personen zunehmen werden. Mhm. Und mit dem Einzug von Trump auch bei Unternehmen so Diversitätsprogramme abgeschafft werden, weil man Profite unter der neuen US-Regierung sichern möchte. Das kulminiert dann für mich recht eindrücklich in so Mark Zuckerberg, der wie so ein kleiner Trump-Bro seinen neuen Alpha in sich entdeckt hat und Trump da in den Hintern kriecht und jetzt so eine neue Hypermännlichkeit propagiert in der Gesellschaft und auch in den Unternehmen. So. Mhm. Und da wandelt sich so ganz konkret das, was Nancy Fraser als progressiven Neoliberalismus beschrieben hat. Also dass der Neoliberalismus seine Ausbeutung auch dadurch legitimiert, dass er sich mit so progressiven Anliegen verbindet, ne? Was nicht die Kämpfe kleinreden soll für rechtliche Gleichstellung und so weiter. Aber oft sind die ja sehr vordergründig, so diese Diversitätsprogramme und Maßnahmen dieser Unternehmen. So. Und dass der sich gerade wandelt angesichts der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse hin zu so einem autoritären Neoliberalismus oder vielleicht auch regressiven Neoliberalismus. Mhm. Und diese Verbindung davon, ja, rechten Backlash gegen Flinters, aber auch Klassenkampf von oben. Ich denke, die sehen wir auch in Deutschland und Europa so. Das ist nur in den USA gerade sehr eindrücklich, so mit Trump und seinen Tech-Bros. Und leider gelingt es ihnen auch damit, auch relevante Teile der Bevölkerung für ja ihre Ideen eines autoritären Umbaus zu gewinnen, auch aus der ArbeiterInnenklasse, also da Spaltungen zu befeuern. Deswegen hätte mich mehr interessiert, wie schaut ihr allgemein auf die Situation? Und ihr schreibt auch in eurem Buch davon, dass sich der rechte Kulturkampf gegen ja geschlechtliche Vielfalt und für so ein Gesellschaftsbild mit Zweigeschlechtlichkeit, Familie, Nation und so weiter, dass der sich auch gegen die ArbeiterInnenklasse richtet, gegen die marginalisiertsten Teile der ArbeiterInnenklasse. Also dass er auch ein Klassenkampf von oben ist, also diese Verbindung eben von Politik für die Reichen und Antifeminismus. Deswegen hätte mich dann eure Perspektive auch darauf interessiert, wie hängen für euch da autoritärer Backlash zum einen und neoliberaler Klassenkampf zum anderen, wie hängen die miteinander zusammen und was folgt daraus vielleicht auch für antifaschistische Kämpfe?
Ja, also in unserer Einleitung schreiben wir, aus der Perspektive von diesen rechten Erzählungen bedrohen eben nicht die ausbeuterischen und klimazerstörenden Politiken des autoritären Neoliberalismus unsere Zukunft, sondern der Umstand, dass sich Menschen gegen Rassismus und die Gewalt einer auf Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität basierenden patriarchalen Geschlechterordnung zur Wehr setzen. Ich glaube, das bringt es ganz, ganz gut auf den Punkt, diese Umkehrung der gesellschaftlichen Macht- und Gewaltverhältnisse. Das heißt, die Rechte fährt im Prinzip da so einen Angriff, wo sie sich sozusagen selber als Opfer sozusagen imaginieren und gleichzeitig halt die gesellschaftlichen Krisen anders deuten und zum Teil auch beiseite schieben. Wie lässt sich das verstehen? Ein wichtiges Umdenken wäre schon, dass, glaube ich, das, was immer so etwas verharmlosend als Kulturkampf bezeichnet wird, eigentlich sozusagen ein reaktionärer Kultur- und Klassenkampf ist. Also ich glaube, das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Mhm. Warum? Einerseits ist es ganz organisch, also von dem italienischen Marxisten Antonio Gramsci kommt dieser Begriff organisch für so eine ganz, ganz enge Verknüpfung, die sozusagen besteht. Es sind Teile der herrschenden Klasse, die einfach schon immer nationalistisch, rassistisch, sexistisch, misogyn, transmisogyn und so weiter und so fort waren, die sozusagen sich jetzt organisieren in einem Backlash von dem gegen das, was sie sozusagen als den Verlust der Nation, die Verweichlichung der Gesellschaft, die fehlende Arbeitsmoral, die Zerstörung von Nation und Familie sozusagen sehen. Und das Ganze ist sicherlich zu sehen in einem Kontext, dass es darum geht, gezielt auch gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu verschieben durch diese Formen des Kulturkampfes. Also Stuart Hall hat mal den Begriff des autoritären Populismus dafür verwendet. Das unterscheidet sich ein bisschen davon, wie Populismus so in den Mediendiskussionen ist. Autoritärer Populismus bei Stuart Hall bezieht sich quasi auf diese Situation in England, als Margaret Thatcher sozusagen anfängt, den Neoliberalismus durchzusetzen in Großbritannien in den 80er Jahren. Und es geht im Prinzip darum, die gesellschaftlichen Konflikte wegzuschieben von dem Klassengegensatz, von der Klassenachse hin eben zu Rassismus. Und neben Rassismus eben auch Queerfeindlichkeit und andere Ungleichheitsideologien. Ich glaube, diesen grundlegenden Gedanken finde ich immer noch ganz wichtig bei Stuart Hall. Das ist eben eine Form von Krisenpolitik. Es ist in der Zeit, in der der Kapitalismus eigentlich jetzt heute, der Neoliberalismus eigentlich kein Zukunftsversprechen mehr hat, außer begrenzte Sicherheit und aggressive Verteidigung des Wohlstands für kleiner werdende Mittelschichten sozusagen. Das ist sozusagen das einzige Zukunftsversprechen, was noch da ist. In so einer Zeit werden einfach diese reaktionären Ideologien als eine Strategie genutzt, um gesellschaftlichen Konsens neu herzustellen. Das funktioniert begrenzt. Das sind ja eigentlich jetzt nicht Mehrheiten der Bevölkerung, sondern immer noch, wenn auch sehr starke Minderheiten, die sich in diese Richtung organisieren. Aber es geht darum, systematisch Kräfteverhältnisse zu verschieben, um eben auch noch autoritärere Formen des Neoliberalismus durchzusetzen. Und gleichzeitig hört es aber aus meiner Sicht dabei nicht auf, sondern ich würde schon auch davon sprechen, dass eben in dieser Entwicklung es nicht nur darum geht, den Neoliberalismus zu radikalisieren, also diese ganze Zerstörung des Sozialstaats, aber auch das, die soziale Sorge im Prinzip komplett auf die heteronormative Familie ausgerichtet und privatisiert wird. All das gehört ja jetzt schon sozusagen zum Neoliberalismus. Und diese Verhältnisse sollen sozusagen noch verschärft werden. Es geht aber um noch mehr. Aus meiner Sicht ist es schon ein Prozess der Faschisierung, also noch nicht Faschismus, aber die Entwicklung von neofaschistischen Kräften. Und zu denen gehört eben aus meiner Sicht eine Politik der Feindschaft und Gewalt. Das heißt, es geht eben in letzter Konsequenz auch um Auslöschung und Vernichtung. Und das ist, denke ich mal, was, wo wir als queere und Transmenschen auf die Kontinuität der Gewaltverhältnisse schauen müssen. Also diese Gewaltverhältnisse waren immer schon eigentlich Verhältnisse, die auch sozusagen unsere Leben auslöschen sollten. Nur sie haben sich halt durch Kämpfe und durch andere gesellschaftliche Verhältnisse, im Prinzip sind sie ein Stück weit verändert worden. Und ich glaube, die faschistische, neofaschistische Antwort auf die gesellschaftlichen Krisen lässt sich schon verstehen als eine Antwort, die wieder auf die Vernichtung der inneren Feinde zielt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was in den USA mit Trump beispielsweise droht, dass es das Trans wieder sozusagen als rechtliche Kategorie möglicherweise gelöscht werden soll, was ja krasse Auswirkungen hat für alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche. Du kannst dir halt keine anderen Ausweisdokumente mehr machen. Du bist sozusagen gegenüber Behörden in einer ganz anderen Situation. Du bist in Gefängnissen, in Krankenhäusern in einer ganz anderen Situation. Mhm. Transkinder sind im Bildungssystem und in den Schulen sozusagen völlig entrechtet. Und dagegen, gegen diesen Versuch, den es ja gab, sozusagen schon vorher, hat sich ja in den USA auch dieser Slogan »We won't be erased«, »Wir lassen uns nicht auslöschen«, formiert. Und ich glaube, das ist es schon, worum es in letzter Konsequenz auch heute wieder geht. Faschisierung ist sicherlich eine drohende Tendenz, aber es gibt auch andere Tendenzen wie die Intersektionalisierung der Kämpfe, die zeigen, es ist einfach eine umkämpfte Übergangssituation.
Hm. Ja, genau. Also ich würde auch sagen, dass es geht ja vielleicht einerseits um so Trans- und Genderpolitiken als ein Feindbild, aber wenn wir uns den größeren Prozess anschauen, dann sind wir ja mittendrin in unterschiedlichen Prozessen der Spaltung. Also halt, dass beispielsweise, es wurde ja auch erreicht erst in vergangenen Jahren, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, das ist halt gerade in den USA gekippt, war zwar keine Überraschung, aber bedeutet natürlich auch was, also dass wir halt um die Rechte von Frauen, reproduktive Rechte, die Rechte von Transmenschen, aktuell in Deutschland haben wir super krass die Debatte um das Asylrecht und noch zuletzt neu dazugekommen um das Bürgergeld. Das sind alles so Prozesse der sozialen Entsolidarisierung, wie wir sie leider halt eben historisch auch schon kennen und vielleicht auch deshalb auch besonders sorgenvoll und wachsam darauf halt gerade schauen. Und in dem Zusammenhang ist es, ich sag's mal diplomatisch, etwas ungünstig, wenn die Linke sagen möchte, wir müssen halt zum zentralen Thema des Klassenkampfes zurückkommen, weil nämlich die Frage ist, was heißt das eigentlich? Na? So, und können wir eine andere Perspektive darauf entwickeln, die sich gegen diese Spaltungen richtet? Weil wir brauchen einander. Wir können uns nicht noch kleiner machen lassen. Und das ist auch, finde ich, eine interessante Beobachtung dieser Zeit, also wo wir auch manchmal darüber sprechen. Es gibt eigentlich viel Bewegung, aber wie kommt diese Bewegung eigentlich zusammen? Also wir sind schon da, sozusagen. Mhm.
Lia und Atlanta, vielleicht können wir jetzt mal drauf schauen, wie sich aus eurer Sicht eine linke Perspektive entwickeln lässt, die gegen diese Spaltung Verbindungen schafft. Und das ist überhaupt keine einfache Frage. Mich hätte da mal interessiert, ob es da vielleicht auch eine Spannung gibt zwischen einer popularen linken Politik und einer intersektionalen Klassenperspektive, wie sie euch vorschwebt. Mhm. Also ich glaube, hier sind alle, die uns zuhören, auf dem Standpunkt, so dass Minderheitenrechte, so liberale Rechte und Anerkennung, dass das unverhandelbar ist. So, ne? Und dennoch stellt sich die Frage, ob man irgendwie so allgemeine Klasseninteressen, die Leute egal welcher sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung berühren und betreffen, wie zum Beispiel Themen wie gute Arbeit, bezahlbare Mieten, eine auskömmliche Rente und so weiter, also Themen, die Leute über Identitätsfragen hinweg verbinden, ob man die in den Mittelpunkt stellt von linker Politik gegenwärtig. Denn was die Rechte, ja, das habt ihr hervorragend analysiert, was die macht, ist, den Konflikt zwischen oben und unten zu überdecken in Kulturkonflikten, ja, also innen, außen, Frauen, Männer oder Queers, die die Familie bedrohen und so weiter. Ne? Mhm. Und das heißt natürlich nicht, dass nochmal, dass irgendwie in der Linke etwa jetzt im Bundestagswahlkampf keine Rassismuskritik und kein Feminismus irgendwie oder überhaupt zum Thema machen sollte. Dafür sind irgendwie anti-queere, transfeindliche Gewalt irgendwie viel zu wichtige Themen, Femizide auch und so weiter. Ne? Also Standalone und dazu ist natürlich auch die ganze Ausbeutung und Kapitalismus viel zu sehr verknüpft, ne? Mit einer geschlechtlichen Dimension, mit einer rassistischen, neokolonialen Dimension etwa. Ist ja vollkommen klar. Und gleichzeitig sehen wir das jetzt, aber das ist wirklich vielleicht auch nur der Blick auf eben Elektorale, auf Wahlen, ja. Und das ist dann schon mal wieder bei anderen Politikfeldern, es sieht schon wieder anders aus. Aber ich fand die Analyse zum Beispiel von linken Trigger-Themen, da gab es jetzt vor kurzem eine Studie, ne, die rausgestellt hat, okay, es gibt gewisse Themen, die sind in so einem Wahlkampf Verlustthemen, weil es vielleicht auch einfach in der Situation, wie es jetzt ist, zu schwierig ist, globale Bewegungsfreiheit kommuniziert zu bekommen und so weiter. Und möglicherweise sind auch bestimmte Geschlechtervielfalt-Sachen sind vielleicht auch Verlustoptionen, wenn man mal in dieser Logik denkt, ja, in der Kommunikation. Und man sollte sich, und das scheint jetzt auch die Linke zu machen im Wahlkampf, fokussiert sich krass drauf, irgendwie soziale Gerechtigkeit. Also dieses Mietenthema ist irgendwie das eine. Und es ist natürlich auch ein Thema, was uns alle betrifft, egal welcher geschlechtlichen oder sexuellen Orientierung wir sind. Wir sind alle von steigenden Mieten in Ballungsräumen betroffen. Ist vielleicht so ein Thema, wo wir dann die Leute um so ein materielles Interesse herum, egal welche Orientierung sie sind, egal welche Identität sie sind, herum organisiert kriegen. Genau, ist jetzt ein sehr spezifischer Blick auf diese ganze Frage, Spannungsverhältnis, populare Politiken, intersektionale Politiken. Mich hätte einfach interessiert vor dem Hintergrund dieser Rechtsentwicklung und dessen, wie wir als Linke für progressive Politik Leute erreichen, wie ihr auf dieses konkrete Beispiel blickt, wie ihr aber natürlich auch auf dieses Spannungsverhältnis im Allgemeinen blickt. Was können da irgendwie produktive Wege sein, damit umzugehen? Ja, also das ist jetzt der lange Sermon, die lange Einleitung, hätte mich eure Perspektive darauf interessiert.
Ja, ist nicht so leicht zu beantworten, weil dieser Bundestagswahlkampf ist ja so kurz. Also wie soll man da überhaupt noch viel entwickeln?
Genau, das ist natürlich auch überhaupt nicht die einzige Dimension von Politik, ne?
Ja, also was ich erstaunlich finde, ist, dass eigentlich immer noch niemand die Steuern erhöhen will. Was weiß ich, eine Reichensteuer, wir hatten mal eine viel höhere Vermögenssteuer. Es wird uns gesagt, wir müssen halt leider jetzt noch viel mehr kürzen, weil wir müssen ja auch noch Geld für den Krieg in der Ukraine und die drohenden Gefahren der Militarisierung ausgeben. Und es könnte schon Geld geben, man müsste es nur wollen. Und dann könnte man auch sagen, wenn wir den Reichen ein bisschen mehr Geld abnehmen, dann müssten wir uns auch nicht alle gegenseitig ausspielen, sondern dann wäre vielleicht auch Geld für unterschiedliche Gruppen da. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, also halt jetzt ist doch gerade der Gesetzentwurf oder der Paragraph 218 halt wieder in der parlamentarischen Debatte. Ich finde es jetzt auch nicht so, dass es so Themen gibt, die so No-Gos sind, sondern die werden ja zum Teil auch gespielt. Und ich fand einen Text in unserem Buch ganz interessant, aber das ist nichts für kurzfristige Wahlkampfkampagnen. Das ist der Text von der Jennifer Ramme über den Frauenstreik in Polen. Und der hat ja am Ende doch eine wichtige Bedeutung dabei gehabt, die PiS-Partei zu stürzen, weil es eine Polarisierung in der Gesellschaft darum gab. Und halt da, weil du das auch eingestreut hattest mit dem Verhältnis zwischen intersektionalen und popularen Kämpfen, da hat sich ja was über eine Zeit entwickelt. Also den gab es ja mehrfach, 2016 und 2020. Und über die Zeit haben dann halt auch in den Provinzen, wie die Jennifer im Interview erzählt hat, Frauen gestreikt, die sich vorher nie feministisch organisiert hatten, aber die das hart fanden, diese Angriffe auf das Abtreibungsrecht beispielsweise. Und da haben sich halt Leute solidarisiert, die halt sonst vielleicht nicht zusammen auf die Straße gegangen wären, weil sie halt wirklich was hatten gegen den rechtsautoritären katholischen Drive der Peace-Partei. Das heißt jetzt nicht, dass die Situation in Polen plötzlich toll geworden ist, sondern es ist ja immer noch sehr gespalten, aber es hat auch nicht nichts bedeutet. Und eine andere Sache, die mir dazu einfällt, ist auch die feministische Bewegung in Argentinien, wo halt Milei mit seiner Schockstrategie des den Ärmsten der Armen halt auch noch die Essensversorgung zu kürzen, auch nicht an dieser feministischen Bewegung vorbei kann. Genau, aber das sind so Sachen, genau, das lässt sich halt dann nicht so kurzfristig auf einen Bundestagswahlkampf übertragen. Genau, aber was sehr enttäuschend ist, ist, dass, also wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr verroht. Das ist auch ein Ergebnis jahrzehntelanger neoliberaler Politiken. Und wir leben auch in einer Gesellschaft, in der die Menschenrechte immer stärker unter Beschuss kommen. Durch die Entscheidungen auch der letzten Monate, auch in Deutschland. Und ich erwarte mir eigentlich von der linken Politik, dass sie auch eine moralische Politik ist, also dass sie auch etwas gegen unseren verrohten Zeitgeist hält und dass sie da vielleicht Menschenrechte und soziale Rechte als etwas in Perspektive stellt, was vielen Menschen immer noch wichtig ist und darum auch eine Erzählung entwickelt.
Lea, magst du?
Genau, ich denke schon, dass es richtig ist, auf so Themen wie Miete, Enteignung von Wohnungskonzernen, aber auch die ganze Frage Rente. Ich meine, an der Rente hängt ja, wie wir auch an verschiedenen Stellen im Buch sozusagen sehen, hängt ja ganz, ganz viel an Prekarität von Lebensverhältnissen, die sich einfach über den ganzen Lebensverlauf sozusagen irgendwie halt sozusagen ansammelt und dann halt irgendwann in der Situation von, okay, wir haben eigentlich halt irgendwie echt nur so eine sehr geringe Rente bis Altersarmut sozusagen zu erwarten. Es ist eigentlich ein explosives Thema, was auch nicht nur RentnerInnen betrifft, sondern verbindend sein kann. Ebenso das Thema Gesundheitsversorgung. Ich glaube, dass es schon richtig ist, auf diese Themen zu setzen. Nur sie sind eben nicht automatisch verbindende Themen. Und das, finde ich, ist auch so das, was Atlanta vielleicht auch sagen wollte mit der queeren Linse. Wir können ja auf all diese Themen sozusagen auch aus unterschiedlichen queeren Perspektiven schauen. Wir können auf all diese Themen auch aus der Perspektive von Geflüchteten sprechen. Also ich finde, wenn man über diese sozialpolitischen Themen spricht, ist auch die Forderung, gleiche Rechte für alle Menschen, die hier leben, total zentral. Also so eine Art von Verbinden, denke ich, das kann schon popular sein. Es ist auch nicht automatisch popular. Also ich denke da zum Beispiel an diese Kampagnen von Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn, die ja eigentlich gezeigt haben, dass es möglich ist, so einen Klassengegensatz aufzumachen, aber diesen Klassengegensatz auch in dem Sinne inklusiv zu sprechen, dass eben auch unterschiedliche Erfahrungen angesprochen werden und dass auch eine antirassistische Perspektive auch offensiv und explizit formuliert wird. Das ist natürlich auch kein Selbstläufer, sondern das hängt auch davon ab, ob Bewegungen in der Lage sind, eben auch Druck zu machen, damit sich dann linke Parteien auch in so eine Richtung sozusagen bewegen. Das ist so das eine. Und das andere, denke ich, es braucht, glaube ich, schon sowas wie eine Gegenpolarisierung in diesem, gegen diesen autoritären neoliberalen Kulturkampf. Also wir kommen nicht weiter, wenn wir all diese umkämpften Themen, wie jetzt beispielsweise auch Transrechte, Kampf gegen Transfeindlichkeit, Rassismus, die Frage von Bleiberecht für Geflüchtete, wenn wir diese Themen einfach aussparen, sondern ich glaube, es braucht dazu eine sehr offensive Ansage, in welcher Art von Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Die Frage ist eher, womit sich das verbindet. Ich glaube, wir müssen diese Perspektiven sehr, sehr scharf von so liberaler Identitätspolitik unterscheiden, um zu sagen, es geht eigentlich um eine andere Gesellschaft, in der Freiheit, Gleichheit, Würde oder auch Selbstbestimmung oder radikale Demokratie. Ich bin mir bei den Begriffen auch nicht sicher, welche Begriffe dann sozusagen letztendlich die Verbindenden sind. Aber ich glaube, wir müssen diese Gegenperspektive sozusagen sehr offensiv formulieren. Und da sehe ich eine der größten Schwächen sozusagen linker Parteien derzeit. Trotzdem gibt's auch Hoffnung. Ohne das glorifizieren zu wollen, glaube ich, dass das, was sich in Frankreich einerseits gegen Macron, aber auch gegen die Neofaschisten um Le Pen sozusagen formiert hat, also diese sogenannte neue Volksfront, das klingt jetzt auf Deutsch immer ein bisschen bisschen anders, aber sozusagen halt so ein breites antifaschistisches Bündnis, was aber im Prinzip für einen sozialen Antifaschismus steht, der auch explizit antirassistisch und feministisch ist. Das ist eigentlich das ist, was wir brauchen, und das auch nicht nur als Parteienbündnis zu denken. Das wäre jetzt in Deutschland noch mal schwerer denkbar, weil wir haben ja gesehen, was SPD und Grüne auch für eine Politik machen, aber als ein gesellschaftliches Bündnis, das durchaus auch Leute umfasst, die eben SPD, Grüne oder gar nicht wählen, so eine Art von Bündnis aufzubauen, weil das ist mein letzter Satz. Ich glaube, wir müssen schon vielleicht nicht nur über die Frage der Forderung, sondern auch über die Frage der Organisierung sprechen. Also ich glaube, nur mit kleinen Initiativen und nur mit Bündnissen von bestimmten Gruppen und Verbänden oder Ähnlichem kommen wir in dieser Situation sozusagen nicht weiter, sondern wir brauchen einen Organisierungsprozess, der auch wirklich versucht, im Alltag sich zu verankern, der Menschen erreicht, die bisher von Politik auch überhaupt nichts mehr wissen wollen, und der sozusagen versucht, wirklich in der Gesellschaft deutlich zu machen, was unsere Vorstellung von einer anderen, nicht kapitalistischen Gesellschaft auch sein könnte. Und ja, da finde ich eben die Prozesse in Frankreich, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, viele Probleme auch haben und jetzt wahrscheinlich nicht so intersektional sind, wie ich mir das wünschen würde, trotzdem als so ein Ansatzpunkt für so eine Politik, die sowohl popular als auch intersektional ist.
Was macht euch eigentlich Hoffnung? Also die Zeiten sind ja düster. Ihr habt die Rechtsentwicklung thematisiert, dass diese brüchige Akzeptanz, wie du es, Lia, genannt hast, ja, in der Mitte der Gesellschaft, was irgendwie trans- und queere Rechte angeht, dass die schon am Bröckeln ist, ja. Wir sehen Faschisierungstendenzen. Das macht, glaube ich, vielen, die uns hier zuhören, auch Angst und macht sie auch wütend. Gefühle, die ihr wahrscheinlich auch erlebt. Wie geht ihr damit um und was macht euch vielleicht auch Hoffnung bei all der Düsternis? Atlanta.
Also die Frage fällt mir tatsächlich am schwersten zu beantworten. Also ich spreche natürlich ganz viel mit Leuten darüber. Und was ich um mich herum sehe, ist erstmal, und das macht mir Hoffnung, dass sich viel mehr Menschen überhaupt für die Themen von Minderheiten interessieren. Also vielleicht nochmal, ich komme ja aus dem Osten. Und ich kenne die 90er Jahre, die waren nicht so wie heute, die waren auf eine andere Zeit sehr krass. Heute ist der Faschismus etwas bürgerlicher geworden. Dafür ist aber auch der Widerstand etwas bürgerlicher geworden. Oder es gibt eine Bereitschaft, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und das finde ich auf jeden Fall schön. Also ich finde es super, wenn auf dem Bahngleis die Polizei jemanden am Boden hat und dann kommt gleich eine Gruppe von Leuten und zückt ihre Handys. Also genau, das finde ich, sind auch alles nicht so Selbstverständlichkeiten. Genau, also das macht mir auf jeden Fall Hoffnung und das möchte ich vielleicht auch nochmal gegen den gefühlten Sumpf unserer Zeit stark machen, dass ich finde, dass Menschen schon ganz schön viel Arbeit auch leisten und sich ganz schön so stretchen, um auch die Hände auszustrecken. So, genau, also das finde ich gut.
Ja, ich denke, all die Kämpfe, die kleinen Kämpfe, aber auch die größeren Kämpfe, Atlanta hat die feministischen Streikbewegungen angesprochen, Black Lives Matter, andere Bewegungen, die Revolte der Gelbwesten in Frankreich. Also ich meine, ich finde es auch wichtig, international und internationalistisch zu denken und nicht nur auf die Situation hier zu schauen. All diese Kämpfe sind ja nicht weg und sozusagen zur Klassenperspektive, zur marxistischen Klassenperspektive, so wie ich sie verstehe, gehört auch immer diese Perspektive der Lernprozesse, der Kämpfe. Also das ist, ich glaube, wir sind mittendrin in einem solchen Lernprozess der Kämpfe und es werden unterschiedliche Perspektiven von Klasse, von Klimagerechtigkeit, von Abolition, also die ganze Diskussion um die Abschaffung von Gefängnisindustrien, Psychiatrien, Polizeigewalt. Viele dieser Perspektiven aus den radikaleren Bewegungen der letzten Jahre werden auch stärker miteinander zusammengedacht und verschränkt. Also sie werden von uns zusammengedacht, also von uns im weiten Sinne, die wir an solchen Bewegungen sozusagen beteiligt sind, aber sie werden auch in den Bewegungen sozusagen politisch offensiv formuliert. Und das gibt mir schon Hoffnung. Also ich finde, dass es durchaus eine historisch neue Situation ist, um jetzt mal in dem Sinne ganz hoffnungsvoll zu sprechen, dass sowas wie intersektionaler Sozialismus auch denkbarer wird, zumindest innerhalb der Bewegung. Die Frage ist sozusagen, wie wir unsere Randständigkeit überwinden können und wie wir unsere Machtlosigkeit überwinden können. Und da ist, ohne dass ich da jetzt Antworten drauf habe, die Frage der Organisierung, glaube ich, schon eine zentrale.
Ja, Lia und Atlanta, ich möchte euch vielmals danken, dass ihr mich hier besucht habt im Dissens-Podcast. Danke euch.
Danke dir.
Dankeschön.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Lia Becker und Atlanta Ina Bayer, die HerausgeberInnen des Sammelbandes Byte Back. Wenn ihr euch für sie oder das Buch interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, ja, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.